Von der Kreisliga bis zum Bolzplatz Glück. Jede Woche neu das runde Lederstück. Taktik, Tore, Emotion, an alles ist dabei. Hier kommt Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte, sei bereit. Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte.
Holz auf Glatt, die
Dribbeldebatte.
Dribbeldebatte. Ich sage nämlich gerne auch mal Dribbeldebatte. Folge 2. Heute zum ersten Mal mit einem Gast.
Ist das auch ein Gast oder eine Gästin? Ich habe auch schon diverse Male gehört, dass man Gästin sagt.
Na, ich glaube, das Wort Gästin gibt es nicht. Nee, also ne? Ich freue mich sehr, dass ich der erste Gast bin.
Schön. Dann stellen wir dich einmal vor. Wir haben uns im Vorfeld auf du geeinigt. Ja, das ist für uns eine sehr große Ehre, weil in dem politischen Amt, in dem du dich bewegst, jemanden zu duzen, ist, glaube ich, zumindest in meiner Wahrnehmung nicht ganz selbstverständlich.
Aber beim Sport ist es ja üblich, sich zu duzen.
Genau.
Und deswegen bleiben wir dann auch beim Du.
Perfekt. Und auch da haben wir gesagt, wir würden uns immer freuen, wenn wir mit unseren Gästen per Du, ich glaube, dann ist die Gesprächsatmosphäre
ja,
auch
so.
Angenehmer. Also herzlich willkommen, Stefanie Drese, Ministerin für Sport, Gesundheit und Soziales.
Ja.
Ist die Reihenfolge richtig gewesen erstmal?
Naja, also offiziell steht Soziales, Gesundheit und Sport, aber
ja.
Ich denke ja, es geht heute auch an der einen oder anderen Stelle um Sport, deswegen ist die Reihenfolge genau richtig.
Siehst du, also ich habe dir jetzt das Wort weggenommen, du wolltest einführend begrüßen. So, aber
alles in Ordnung, also herzlich willkommen Stefanie.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Kommen, ja auch so unkompliziert tatsächlich, unkompliziert und auch von dem Zeitfenster her relativ spontan. Also vielen, vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast und wir heute ja dich hier als Gast haben dürfen.
Ich bin ganz gespannt, fand die Idee aber auch toll.
Wir auch, also wir sind auch gespannt, wir wissen auch absolut nicht, was auf uns zukommt.
Ja, so muss es, manchmal muss es so sein.
Aber so soll es am Ende sein. Unsere Idee hinter diesem Podcast ist, zu eruieren, wie professionell muss, darf, kann Breitensport sein.
Mhm.
Das heißt, wir werden immer wieder mit allen unseren Gästen über Breitensport reden, wir werden über Profisport reden und wie lässt sich das Ganze miteinander kombinieren? Lässt es sich überhaupt miteinander kombinieren? Und ich glaube, du in deiner Funktion kannst natürlich aus allen drei Bereichen Einblicke geben auf Antworten dieser Frage.
Ja.
Aber wir fangen jetzt mal ganz spontan an. Ich weiß, man hat zur Corona-Zeit Herrn Lauterbach immer ganz doll gelobt und gesagt, oh, es ist zumindest einer, der aus der Medizin kommt. So, ein Gesundheitsminister müsste aus der Medizin kommen. Jetzt haben wir das Thema Sport. Welche Verbindung hast du zum Sport? Wenn ich deinem Instagram-Account folge, was ich tue, dann sehe ich, du bist auf jeden Fall sportlich aktiv.
Ich bin sportlich aktiv. Ich bin nie Leistungssportlerin gewesen. Also ich habe als Kind mal alles ausprobiert. Ich habe angefangen mit Gerätturnen, habe irgendwann festgestellt, okay, das ist es nicht. Dann habe ich Tennis probiert. Nur der Vorname bringt aber auch nicht das Talent.
Ja.
Also da lief das ungefähr so ab, dass der Trainer irgendwann meine Mutter beiseite nahm und sagte, sie soll mit mir mal zum Augenarzt gehen. Also so talentiert war ich da.
Okay.
Und dann bin ich aber irgendwann beim Turniertanzen gelandet. Das war mein Ding. Habe ich auch lange gemacht bis zum Studium und dann ist nachher aber auch irgendwie der Tanzpartner zu einer anderen Ausbildung gegangen, die Zeit nicht mehr da gewesen. Was ich beim Sport bin, ich bin unheimlich begeisterte Zuschauerin, also ich kann mich da mitreißen lassen, gerade wenn es um Mannschaftssport geht, wenn irgendwie Bälle im Spiel sind, dann möchte ich manchmal nicht, dass mich jemand filmt, weil ich denke, um Gottes Willen, wie sehe ich da bloß aus? Also ich gehe dermaßen mit. Ich würde jetzt nicht sagen, es kann nur jemand Sportminister oder Sportministerin sein, der selbst mal Leistungssportler war. Manchmal ist es sogar ganz gut, wenn man mit einem unverstellten Blick auf ein Thema raufguckt, auch bei der Gesundheitspolitik. Ich bin auch keine Ärztin. Also von daher glaube ich, das ist nicht die Voraussetzung. Es ist eher die Voraussetzung, ob man für das Thema mit Leidenschaft unterwegs ist. Und das kann ich für mich definitiv sagen.
Das ist, ich habe dich ja an der einen oder anderen Stelle auch sportlich, also als sportliche Zuschauerin schon erleben dürfen. Von daher kann ich das alles so zurückgeben, wie du sagst. Leidenschaft ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Egal, ob im Breitensport oder im Profisport. Ne? Robert, was fällt dir dazu ein?
Leidenschaft hat ja immer viel mit Leiden zu tun. Und Sport, Gesundheit und Soziales, es gehört ja so aus der logischen Reihenfolge irgendwie auf jeden Fall auch zusammen.
Ja.
Also wir beobachten ja immer, wenn irgendwas von diesen drei Faktoren aus der Balance gerät, dann haben wir irgendwo an anderer Stelle ein Problem. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, es gibt zum Beispiel ab morgen keinerlei Förderung mehr für Sport. Mhm. Wenn man das jetzt tun würde, ja, also als Gesellschaft, dann hätten wir ziemlich schnell ein soziales Problem.
Das ist so, ja.
Und auch ein gesundheitliches Problem.
Ja. Und insofern ist es schon mal cool, so alle drei Ansichten heute hier sitzen zu haben, aus diesen drei Perspektiven, um vielleicht auch mal zu hören, okay, wie werden denn dort Entscheidungen auch getroffen? Also wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir reden zum Beispiel über Sportförderung, hat man dann auch den Sozialaspekt schon automatisch im Auge. Mhm. Ja? Und dass jetzt eine Sportministerin keine Profisportlerin sein muss, ist für mich auch sehr klar. Ja? Weil wenn wir jetzt auch beim Bereich Sozialen gucken, ja, ich muss ja auch nicht Sozialhilfeempfängerin gewesen sein, um Ministerin für Soziales zu sein. Also das ist ne, so logisch. Ja.
Also mich wundert immer, dass es in der Bundesrepublik nur bei uns diese Kombination gibt, auch Sozialem, Gesundheit und Sport in einem Ministerium.
Nur in Mecklenburg-Vorpommern.
Das ist tatsächlich nur in Mecklenburg-Vorpommern der Fall. Es gibt manchmal ganz verrückte Kombinationen, wo Justiz und Sport zusammen sind. In den meisten Ländern ist der Sportbereich beim Innenministerium. Das spielt sicherlich auch mit der Frage Förderung und Absicherung von Profi-Sportveranstaltungen über die Polizei eine Rolle. Es war bei uns auch schon im Bildungsministerium. Das macht natürlich auch in einem gewissen Grad Sinn, aber ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass diese Themen Soziales, Gesundheit und Sport einfach am besten in einem Ressort zusammengehören. Natürlich sind alle meine Ministerkolleginnen und Kollegen auch sportbegeistert und kümmern sich auch um das Thema, wo kann man fördern, wo kann man wie unterstützen. Aber dieser Effekt, dass wir in einem Ministerium, in einem Haus zusammen, wenn wir über die Frage Gesundheitsprävention reden, zwei Türen weitergehen können und dort den Sport schon haben. Und noch eine Tür weiter, da sitzt der Jugendschutz. Dass man einfach sich bei den Themen schon innerhalb des Hauses mit einfachen kurzen Wegen abstimmen kann, das macht für mich den allergrößten Sinn. Und manchmal denke ich, der Sport, also dem Sport wird auch wahnsinnig viel zugemutet gesellschaftlich. Denn das, was du eben gesagt hast, ne, wenn man es nicht mehr fördert, hat man irgendwann ein soziales Problem, kann man ja auch umgedreht ausdrücken. Was muten wir dem Sport eigentlich zu? Er soll für den Zusammenhalt in der Gesellschaft sorgen. Die Leute sollen gesund älter werden. Die Kinder sollen, wenn das Elternhaus nicht stimmt, einen vernünftigen Übungsleiter, eine Übungsleiterin finden, die sich auch noch um Kinderschutz kümmert. Also politisch ist die Aufgabe auch für einen gewissen Ausgleich zu sorgen, damit der Sport nicht überbelastet wird. Sport ist nicht Politik und Sport ist auch kein Ersatz für Sozialleistungen, aber er spielt natürlich bei vielen Lebensläufen eine ganz entscheidende Rolle, um dann eben als Kind einen guten Lebensweg zu finden, um als Senior, als Seniorin ein paar Jahre länger wirklich ohne Rollator fit zu sein. Also von daher greift das alles drei gut ineinander.
Es ist ja witzig, das, was du gesagt hast. Ich habe das Gefühl, seit 2006, seit dem Sommermärchen, soll jede EM, WM genau das machen, was uns der Alltag irgendwie nicht bringt. Also ja. dieser Zusammenhalt, dieses gemeinschaftliche auf der Straße sein, egal wie alt, mit welcher Religion und alle Themen, die wir jeden Tag haben. Und dann stecken wir so viel Hoffnung in diese vier Wochen rein, die eigentlich nie erfüllt werden können, beziehungsweise nur dann erfüllt werden können, wenn dann auch noch die Profisportler so durch das Turnier marschieren, dass alle sagen, ja, wir sind jetzt alle deutsch und wir sind alle zusammen und das ist schon genau richtig, was du sagst.
Ich finde, der Druck ist da manchmal zu hoch. Ja. Also natürlich ist es schön, wenn wir irgendwie mit der Regenbogenbinde beim Fußballspiel auflaufen und natürlich gehört es auch irgendwie dazu, dass jetzt diskutiert wird, fährt man jetzt in die USA oder in diesen Bedingungen nicht. Aber die Sportler kommen mir dabei manchmal zu kurz. Ja. Es sind Sportler, es sind keine hauptamtlichen Politiker, die irgendwelche Botschaften transportieren müssen, sondern umgekehrt. Also ich bin ja große Hoffnungsträgerin dafür, dass wir Olympia nach Deutschland holen. Dann können wir einmal das, was wir sonst überall kritisieren, diese Arbeitsbedingungen sind nicht richtig, da wird mit den Zuschauern nicht ordentlich umgegangen. Wir müssen es umgekehrt machen. Wir können nicht unseren Sportlern immer irgendwelche politischen Aufträge mitgeben, sondern wir müssen versuchen, einmal so ein internationales Ereignis nach Deutschland zu holen und dann zu zeigen, wie leben wir hier eigentlich zusammen? Wie wünschen wir uns das auch in anderen Bereichen? Was ist bei uns selbstverständlich? Das muss, glaube ich, der Weg sein. Und diese ständige Diskussion, darf man jetzt dorthin fahren oder wie muss das Trikot aussehen, das lenkt alles viel zu sehr von dem eigentlichen Sport ab, zeigt aber, bei Sport redet auch jeder mit. Und natürlich ist die Verlockung da groß zu sagen, na, da packen wir jetzt noch alle anderen gesellschaftlichen Themen, die wir haben, den Sportlern auch noch mit auf die Schultern. Die sollen sich aber um das Turnier kümmern, ja? Also die müssen sportliche Leistung bringen und nicht irgendwelche gesellschaftlichen Diskussionen, die Politik führen muss, für sie stellvertretend lösen.
Ja, es ist vielleicht der einfachste Weg in die Gesellschaft, aber diese Themen zu transportieren über den Sport. Also ich unterstreiche das vollkommen, was du sagst, weil die sind natürlich, das hat man bei der letzten Fußball-WM, glaube ich, gesehen, die sind mit dem Kopf dann nicht so da, wie sie es sollen, weil sie auf einmal geht es um die Debatte Regenbogenbinde, ja, nein, dürfen wir da überhaupt hinkommen? Alles, was du sagst, ist ja richtig, aber vielleicht ist es für den, ich sage mal, für den Otto-Normalverbraucher der einfachste Weg, Politik greifbar zu machen und zu sagen, da platzieren wir in dem Gebiet, in dem du gerade unterwegs bist, weil du möchtest Fußball gucken, da platzieren wir unsere Themen, weil Politik ja auch nicht, in meinen Augen nicht mehr so viel Gehör bekommt, wie vielleicht noch vor einigen Jahren.
Ja, nur glaube ich, also da überlasten wir den Profisport. Definitiv. Und da kommen wir dann wieder zu dem Breitensport, denn ganz viele gesellschaftliche Diskussionen habe ich ja nicht, wenn es vor Ort einen Verein gibt, in dem man sich auch generationenübergreifend trifft. Entweder man spielt selber oder man steht irgendwo am Spielfeldrand. Man sieht die Leute aus dem Dorf, die kommen zum Sport zusammen, unterhalten sich und es fällt dann auch auf, Mensch, wieso ist Herr Müller oder Frau Lehmann denn heute nicht da? Die waren sonst immer da. Also von daher glaube ich, da müssen wir eher ansetzen und da ist eine ganz besondere Kraft tatsächlich in Vereinsarbeit, in Sport, die Leute zusammenzubringen, gegen Einsamkeit anzukämpfen und was wir sonst alles für Themen haben. Das kann aber keine politische Agenda sein, sondern das muss aus sich heraus wachsen und ganz am Ende nachher bei so einem Turnier zu sagen, alles, was wir noch nicht geschafft haben, das müssen jetzt für uns die Profisportler rausreißen, das ist unfair, das ist auch unrealistisch.
Da habe ich mal eine Frage zu. Also bevor wir gleich mal da eintauchen, was macht eigentlich eine Sportministerin? Wenn du sagst, die Politik kann da jetzt gerade im Breitensport, ja, das muss aus sich herauskommen, aus den Vereinen rauskommen. Was ich beobachte, ist, dass diese Verrohung, die wir teilweise im Internet haben, auf Facebook, Instagram und Co., also dass die Menschen anfangen, sich zu beleidigen, sich voll zu labern, die Meinung des anderen gar nicht mehr hören wollen, sondern einfach als falsch wegdrücken, dass das sich so langsam aber sicher auch in diesen Breitensport überträgt. Also so konkretes Beispiel, wenn du dort als ehrenamtlicher Trainer, Vater deines Sohnes in der Halle stehst und ein Turnier gespielt wird, dann kommt es heutzutage schon mal vor, dass aus dem Publikum, aus den Zuschauern, dir als Trainer offen gedroht wird, ja, so mit Gewalt und wir können ja mal vor die Tür gehen und erklären wir das. Und das ist ja ein Fakt einfach, wir erleben das halt in den Hallen und auch draußen, dass das immer mehr wird, auch dass die Gewalt oder ja, die Aggressionsbereitschaft gegenüber den jungen Schiedsrichtern, man muss ja auch sagen, Schiedsrichter haben große Nachwuchsprobleme, dass das auch immer weiter steigt. Mhm. Ja. Und ich habe mich schon mal gefragt, so, was machen wir da jetzt? Ja? Also ich als Trainer kann ja auch nur versuchen, dann irgendwie zu beschwichtigen oder zu beruhigen. Ja? Aber wer trägt dann da die Verantwortung oder was aus deiner Sicht bedeutet, das muss dann aus dem Breitensport, aus dem Verein heraus passieren?
Ich würde da vielleicht nur noch ergänzend fragen. Mhm. Wir kennen natürlich zu großen Teilen nur die Fußballvariante. Ist das in allen Sportarten so? Ich weiß, im Handball ist es ja auch auf dem Feld völlig anders als im Fußball. Ja. Und auch da ist es hitzig in 60 Minuten, 70, also 60 Minuten aber, ne? Mit der Extra. Aber da ist der Fairplay-Gedanke und so weiter ein ganz, ganz anderer, als es das im Fußball ist. Also von daher würde ich das gerne noch ergänzen.
Mhm. Also es ist generell nicht überall so. Und deswegen ist genau dieses Thema, das macht mir wahnsinnig Sorge, denn wenn man das zu Ende denkt, haben wir keine Schiedsrichter mehr, dann findet irgendwann kein Spielbetrieb mehr statt mit allem, was da dran hängt. Da sind wir gemeinsam mit dem Landesfußballverband, der da sehr aktiv bei dem Thema auch ist, unterwegs und schulen die Schiedsrichter nochmal, wie geht man in solchen Situationen um, wann ist eine Selbstgefährdung gegeben und man muss auch tatsächlich mal die Polizei rufen, wann muss es eine Anzeige geben, wie kann man aber auch sich selbst schützen, deeskalieren und so weiter. Wir müssen die jungen Leute, die da den Spielbetrieb absichern wollen, das ist ja toll, dass es jemanden gibt, der das macht, die müssen wir aber auch mit genügend Know-how losgehen lassen. Ich finde so einen Podcast ganz wichtig, um über das Thema zu sprechen, denn es gehört ja immer, also derjenige, der solche Drohung ausruft am Spielfeldrand, da stehen auch Leute ringsherum. Und ich wünsche mir, dass dann sofort dort reagiert wird und man sagt, Mensch, lass uns froh sein, dass unsere Kinder einen Schiedsrichter gefunden haben, einen Trainer haben, der sich da um die Kinder kümmert. Das ist hier nicht angebracht. Diese schweigende Masse, die müssen wir ansprechen und vielleicht erreichen wir das mit dem Podcast auch. Ich habe allerdings schon ganz andere Situationen erlebt, also da können wir auch den Frauenfußball schon nehmen, da geht es schon los. Wenn da im Ostseestadion die Nationalmannschaft spielt, da war ich das erste Mal dabei, als es um Dänemark ging. Da ist eine dänische Sportlerin, die hat sich verletzt und ich weiß nicht mehr ihren Namen, also einen typisch dänischen Namen, was weiß ich. Die Stadionsprecherin sagte irgendwann, also Merit Larsson muss jetzt vom Feld und wir wünschen ihr gute Besserung. Und das gesamte Ostseestadion applaudiert, das wünsche ich mir im Männerfußball im Ostseestadion auch mal. Also das fällt schon auf, ne? Oder ich bin auch häufig bei den Seawolves oder bei den Volleyballerinnen hier in Schwerin. Da ist das Publikum, das geht ganz anders mit. Ich kenne allerdings als Mutter, also meine Kinder sind mittlerweile, ich habe Zwillinge, die wären 21 und mein Sohn hat es mal mit 5 mit dem Fußball versucht, das war so traumatisierend für ihn, aber auch für mich, was da vom Spielfeldrand gerufen wurde und was da abgegangen ist. Und da hätte ich mir auch als Mutter schon gewünscht, dass da jemand mal sagt, Mensch, jetzt ist aber mal gut, das ist ein Mannschaftssport. Und ja, eine Mannschaft ist immer so gut wie die schwächste Kette, aber irgendwo wollen wir ja die Kinder auch erstmal ranführen. Leistungsdruck kriegen sie im Leben später noch mehr als genug. Also von daher glaube ich, das kann man gar nicht nur politisch lösen. Für mich ist der Ansprechpartner oder derjenige, der bei dem Thema mit mir eng zusammenarbeitet, der Landesfußballverband, den wir dann eben auch finanziell und personell in die Lage versetzen müssen, sich um solche Themen kümmern zu können. Aber ich will die Gelegenheit auch nutzen, aufzurufen. Wir beobachten das, wir sind dem nicht machtlos gegenüber, sondern dann müssen sich am Spielfeldrand eben mal ein paar Leute zusammentun und sagen, Mensch, was rufst du unserem Trainer, dann mach's doch selber besser.
Mhm. Ja, vor allem, weil du das auch sagst, wenn ich sehe, die Nachwuchsschiedsrichter sind ja, die dürfen, glaube ich, ab 14 dürfen sie Schiedsrichter werden. Manche, die sozial gut ausgebildet sind oder so, können dann vielleicht auch schon mit 13 oder 12 anfangen. Aber die werden, und das erleben wir Woche für Woche, dann alleine losgelassen auf die Sportplätze. Mhm. Also wenn du Glück hast, hast du einen Mentor dabei, dann gibt es vielleicht ein oder zwei im Kreisfußballverband, die dann immer mal wieder Schiedsrichter unterstützen, die können sich natürlich auch nicht zerreißen. Mhm. Aber natürlich, wie will sich ein 14-, 15-Jähriger, der gerade mit dem Schiedsrichter sein angefangen hat, der gesagt hat, das ist vielleicht mein Hobby, wie soll der sich am Ende alleine positionieren und sagen, jetzt ist aber mal Ruhe da draußen, ansonsten breche ich das Spiel ab oder ich rufe die Polizei oder was auch immer. In meiner Vorstellungskraft nicht möglich. Die brauchen Unterstützung.
Genau.
Aber da sind wir wieder beim Ehrenamt und dann irgendwo auch beim Breitensport, wo wir sagen, da fehlt es dann auch an personellen Ressourcen. Mhm. Leuten, die sich bereit erklären, da mitzumachen. Mhm. Unsere Gesellschaft auch irgendwo am Laufen zu halten, weil der Breitensport ist eine der Grundlagen für unsere funktionierende Gesellschaft, würde ich behaupten.
Also wir haben wahnsinnig viele Sportlerinnen und Sportler, die in Vereinen in Mecklenburg-Vorpommern organisiert sind. 310.000 sind es bei nicht mal 1,6 Millionen Einwohnern. Ist das schon eine wahnsinnige Summe? Da sind aber auch 90.000 Ehrenamtler dabei, die den ganzen Laden am Laufen halten. Mhm. Und uns das immer bewusst zu machen, also wenn nachher ein Schiri nicht mehr da ist und das Spiel gar nicht stattfindet, dann haben wir auch nichts gekonnt, ne? Also dann merkt man erst, wie sehr das da aufs Ehrenamt ankommt. Ich glaube, wir werden immer Ehrenamt in diesem Bereich des Breitensportes brauchen. Das kann man gar nicht anders organisieren. Gibt ja aber auch das geflügelte Wort, ich hoffe, ich muss jetzt nicht ins Phrasenschwein schon das erste Mal was reinschmeißen, dass natürlich Ehrenamt nur mit Hauptamt funktioniert.
Oh, also, nee, ist noch keine Phrase. Ich finde, das geht nur so
Glück
durch.
Gehabt, ne? Aber es braucht natürlich auch Strukturen, die dann gucken, wo ist gerade Not am Mann, wo kriege ich eigentlich Förderung her, wie spreche ich Sponsoren an. Für sowas muss es natürlich auch Leute geben, die dann professionell schon dabei unterstützen können. Aber wir werden den Breitensport nie ohne Ehrenamtler organisieren können. Und ich bin bei ganz vielen auch kleinen Vereinen im Land unterwegs und merke, da sind manchmal so tolle Typen. Also die sind so eine Irrenmacher, die jede freie Minute, die sie haben, da in ihr Ehrenamt stecken. Umgekehrt also auch ganz viel Energie daraus ziehen, weil das eine sinnstiftende Beschäftigung ist. Aber wo man auch sagt, also wenn der oder die nicht mehr da sind, dann bricht hier der ganze Verein zusammen.
Aber ist das dann, ich falle dir schon wieder, aber ist das dann noch Ehrenamt, wenn ich so abhängig von einer oder zwei Personen bin, für die sich alles um dieses Thema dreht? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist noch Ehrenamt, aber die Leute dürfen wir auch nicht aus dem Auge verlieren, die dürfen wir auch nicht alleine lassen. Also die Frage, wie erkennen wir das an, ist natürlich auch eine politische Frage. Wir haben mit der Ehrenamtskarte, mit dem Ehrenamtsdiplom, mit der Ehrenamtsnadel und so. Wir haben schon Möglichkeiten, auch auf das Ehrenamt aufmerksam zu machen. Trotzdem glaube ich, in so einem Verein muss es auch immer eine Veranstaltung geben. Die Ehrenamtskarte soll nicht per Post irgendwo kommen, sondern man lädt dann nochmal zu einer Weihnachtsfeier und sagt, Mensch, Elfriede, jetzt komm mal einmal nach vorne. Ohne dich wäre hier kein Kuchen da, kein Kaffee gekocht. Wir sehen das, wir sind da total dankbar für. Ich glaube, so eine Kultur brauchen wir auch. Denn diejenigen, die nichts machen, sind häufig die, die am Rand stehen und meckern. Und die was machen, die werden aber nicht gesehen. Die sehen das als selbstverständlich an. Und auch da kriegen wir nur mit der Politik, Ideen weitergegeben an die Vereine, die dann vor Ort aber auch gelebt werden müssen. Und so eine Ehrenamtskartenverleihung, das ist was, wo man denn die Ehrenamtler nochmal auf die Bühne holen kann, so ein bisschen. Ich erlebe das ganz häufig, dass denen das total unangenehm ist und sie wollen das schnell wieder runter, aber eigentlich genießen sie es doch und es gehört auch dazu. Ja.
Und da sind die Verbände auch besser geworden in den letzten Jahren, finde ich. Also egal, ob der Landesfußballverband oder dann gibt es nochmal von der großen Bank diverse oder auch hier der Energiekonzern hier macht auch so eine Ehrenamtsgeschichte und so. Also da sind sie schon besser, aber ich glaube wirklich, dass wir da noch immer weiter Gas geben müssen, um genau diese Person sichtbar zu machen, um denen am Ende eine Stimme zu geben. Aber das andere, was du sagst, ist natürlich ein klassisches Gesetz. Die schweigende Menge ist immer größer als die Lautpöbelin. Das ist schwierig, glaube ich. Weiß auch nicht, wie man das...
Da war jetzt so viel drin. Ne? Ja. Ich muss versuchen, okay, wo fangen wir an? Wir gehen mal nochmal zurück zum Landesfußballverband, weil das habe ich jetzt herausgehört schon mal. Das wäre dann der erste Ansprechpartner sozusagen. Auch für uns Trainer, für uns Ehrenamtler, wenn solche Dinge passieren.
Auch für mich als Sportministerin.
Und auch für dich als Sportministerin, genau. Mit dem Landesfußballverband habe ich tatsächlich schon zwei oder dreimal etwas zu tun gehabt. Vielleicht auch interessant, ich mache das ja, wie gesagt, das ist meine erste Saison jetzt, ich habe meine erste Halbserie hinter mir, ich habe schon drei Strafen kassiert.
Bußgelder.
Bußgelder, genau. Und ein Sportgerichtsverfahren tatsächlich auch. Ja. Und
warte, jetzt, warum? Was meinst du, warum? Also es ist ja herrlich, warum er die Dinge, aber was meinst du, warum, was bewegt ein Landesfußballverband zu sagen, da müssen wir einen ehrenamtlichen Trainer mal...
Ja, da bin ich selber gespannt, was das gewesen sein muss. Hoffentlich nichts Gewalttätiges.
Nein. Ich bin ja Trainer geworden, weil ich teilweise wie mit Kindern kommuniziert wird, einfach unmöglich fand. Ich weiß nicht, wie das Erlebnis war mit deinem 5-jährigen Sohn.
Ja, genau.
Ja, also dass der nicht mehr Fußball spielen wollte, kam das vom Trainer?
Ja.
Ja, so, und das habe ich zu ganz oft beobachtet. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Ja, ja. Und habe gesagt, okay, jetzt müssen wir einfach aktiv werden und es besser vormachen. Ne? Mhm. Und wir haben aktuell eine G-Jugend und eine D-Jugend. Und in der G-Jugend schaffen wir es wirklich, eine Mannschaft zu formen, komplett ohne Leistungsdruck. Trotzdem auch wollen die auch mal ein Turnier gewinnen, schneiden da auch mal gut ab. Aber selbst wenn sie schlecht abschneiden und schlecht aus Sicht der Eltern, also aus meiner Sicht sowieso nie, ist trotzdem die Stimmung super. Und alle freuen sich, dass sie bald wieder das nächste Turnier spielen können. Weil ich einfach nicht möchte, dass kleine Kinder solche traumatischen Ereignisse haben, dass sie zum Beispiel vom Trainer irgendwie gepointet werden auf dem Platz. Hey Emil, das machst du falsch oder lauf dahin oder spinnst du schon wieder oder so. Ne? So, also das ist die Intention eigentlich so von mir. Und ich höre raus, du hast ein ähnliches Erlebnis gehabt dann mit dem eigenen Kind.
Naja, und ich habe den Wunsch auch so ein bisschen. Also ich sag mal, wir wollen natürlich alle Menschen möglichst früh an Sport gewöhnen und in Bewegung bringen. Und es werden nicht alle Profifußballer. Also ist doch schön, wenn man auch transportieren kann, dass Bewegung Spaß macht. So traumatische Erlebnisse mit 5 oder 6. Du schaffst die Leistung nicht, du ziehst die ganze Mannschaft runter, du sitzt am Spielfeldrand nur und wirst die letzte Minute eingewechselt. Hat bei meinem Sohn dazu geführt, dass er sich lange für gar keinen Sport mehr interessiert hat. Irgendwann sind wir dann zum Radfahren gekommen. Das war ein toller Trainer, der ihn da wieder aufgebaut hat. Aber das wird jetzt auch nicht der Supersportler in seinem Leben, weil das einfach am Anfang in so einer wichtigen Lebensphase was Traumatisches war. Also deswegen glaube ich, wir müssen so ein Gefühl dafür entwickeln. Wir wollen alle in Bewegung bringen und müssen es trotzdem schaffen zu gucken, wer ist denn derjenige, der für uns irgendwann mal bei Olympia antreten kann. Aber wer ist auch derjenige, dem wir einfach diesen Sport und die Bewegung und die Lust daran in seinen Lebensalltag einsetzen wollen oder müssen? Und da kommt natürlich den Trainerinnen und Trainern eine ganz wichtige Aufgabe zu. Nun bin ich gespannt, was das mit dem Sportgericht zu tun hat. Mir wird schon Angst und Bange.
Ja, also es ist eine sehr interessante Geschichte. Also ich mache das, wie gesagt, noch nicht so lange und deswegen habe ich auch von der Bürokratie, die dahinter steckt, noch nicht so wirklich Kenntnis gehabt. Mhm. Und ich fange mal vorne an. Wir haben einen Spieler gehabt, der hatte einen Wechselwunsch. Also der kam vom MSV Pampo zum Neumühler SV. Und es gibt dann auch, wie bei den Profis, Wechselfenster, Wechselfristen. Mhm. Und in unserem Fall war dieses Wechselfenster 1. August bis 31. August, glaube ich, also 31. August. Mhm. Und vorher muss er also abgemeldet sein bei seinem alten Verein und dann in dieser Zeit angemeldet werden bei unserem Verein. Und die Mutter hatte ihn im Mai schon abgemeldet, hat das auch von dem abgebenden Verein bestätigt bekommen alles. Und dann sind Sommerferien, also im August waren ja noch Sommerferien dann, ja. Ich bin in Kroatien in Urlaub mit meiner Familie und irgendwann fängst du langsam an, so die Saison vorzubereiten, mal zu schauen im DFB-Net, wie sieht hier alles aus, hab mir das erklären lassen. Und dann habe ich festgestellt, der Spieler fehlt. Also in dieser Spielberechtigungsliste für unsere Mannschaft fehlt dieser Spieler. Und habe dann beim Verein nachgefragt und der wurde vom anderen Verein wohl noch nicht abgemeldet. Naja, das haben die dann geklärt. Ja, der Verein hat das dann nachgeholt. Und dann hieß es, okay, wir brauchen jetzt noch ein Foto für dieses DFB-Net, weil ohne Foto können wir die Spielberechtigung nicht beantragen. Mhm. Und ich habe gesagt, alles klar, ich mache das Foto beim ersten Training. Ne? Mhm. So. Und dann haben wir das erste Training montags auf dem Kunstrasenplatz in Lambrechtsgrund. Und ich mache mit dem das Foto und schicke das zum Vereinsverantwortlichen, der das Passwesen auch noch nicht so lange macht, also der dort im Vorstand diese Aufgabe so neu bekommen hat sozusagen und der schickt das alles ab und dann gucke ich rein und sehe, der Spieler ist nicht spielberechtigt, erst in 4 Wochen, das war dann Mitte Oktober und dann habe ich angerufen beim Landesfußballverband, beim Passwesen und habe nachgefragt, was da los ist und hat gesagt, leider zu spät angemeldet. Und ich sage, was heißt zu spät angemeldet? Ja, die Frist ist bis 31. August und die Anmeldung kam am 4.9. oder 7.9. Also da war unser erster Trainingstag, wie gesagt, ohne Foto ging das nicht. Da habe ich gesagt, okay, wir konnten nicht richtig sofort anmelden im August, weil der da noch nicht abgemeldet war. Da ist er wohl da elektronisch dann nicht aufgetaucht. Und hat das jetzt hier irgendwie keiner gewusst, dass es diese Frist gibt bis zum 31. Und ich sage, es ist für mich vollkommen, geben Sie mir einfach 100 Euro Geldstrafe, ja, so. Aber lassen Sie bitte den Spieler spielen, weil die Kreisoberliga, da spielt unsere Mannschaft, hat die Termine so eng gesetzt, dass in diesen 4 Wochen 8 Spiele stattfanden.
Oha.
So, ja. Das heißt, ich muss jetzt einen Jungen, 12 Jahre alt, und seiner Mutter erklären, du, herzlich willkommen.
Die ersten 8 Spiele gehen nicht.
Bist du raus. Ja. Na? So, das war für den eine Katastrophe. Ne? Also wir haben wegen eines Fehlers von mir und dem Verein wurde nur das Kind bestraft. Ja, mhm. Der Verein hat, weiß ich nicht, 30 Euro Strafe gezahlt. Und ich habe da angerufen und habe gesagt, schauen Sie mal, das ist jetzt wirklich, ne, also der Verein hat die Abmeldung im Mai bestätigt per E-Mail, hat das dann versäumt. Also alle können sehen, dass hier nichts vorliegt, was irgendwie strafbar wäre. Mhm. Ja, es haben hier nur zwei Erwachsene eine Frist noch nicht gewusst und haben sie deswegen um 7 Tage überschritten und wir bestrafen jetzt das Kind. Ja, ist so. Kann da nichts machen. Puh, okay. So, dann haben wir das dem Kind beigebracht. Der hat das auch überlebt. Ja, der spielt jetzt immer noch bei uns. Aber es war natürlich eine frustrierende Zeit für den. Mhm. Ne? So. Und da habe ich schon das erste Mal gedacht, Mensch, ich habe beim Kinderschutzbeauftragten auch angerufen vom Landesfußballverband, weil meine Frau viel mit denen im Kontakt ist, weil sie da sehr, sehr engagiert ist. Und sie sagt, wir müssen ja nicht über Kinderschutz sprechen und dann bestrafen wir die Kinder für bürokratische Fehler der Erwachsenen. Mhm. Da kann man nichts machen, aber es gibt bei uns eine Tagung, da können sie gerne vorbeikommen, das mal reinbringen. Ne? So. Das war also mein erster Kontakt, gleich zum Saisonbeginn. Und dann gab es eine zweite Situation. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin Unternehmer, bin deshalb auch viel unterwegs und ich habe meine, das ist für mich aber auch gut, weil ich habe die Freiheit auch, meine Termine dann so zu legen, dass das gut mit dem Ehrenamt zusammenpasst. Außer beim Pokalspielen, da habe ich noch nicht so drauf geachtet, dass das auch noch dazu kommt. Und so hatte ich die Situation, dass ich beim Pokalspiel selber nicht vor Ort sein konnte, sondern der Ingo, unser zweiter Trainer, das gemacht hat. Und der kannte sich mit diesem DFB-Netz nicht aus. Und dann habe ich gesagt, ich mache die Aufstellung, bei Hannover war ich, ne? Ich mache das von da und dann gebe ich das frei und dann geht's los. So habe ich das auch gemacht. Und dann habe ich es auf mein Handy geschaut und dann waren schon die ersten 2 Tore gefallen. Also die Jungs haben das ziemlich hoch gewonnen, das Spiel. Und ich habe dann festgestellt, oh mein Gott, ein Spieler, der im Urlaub ist, den habe ich aufgestellt. Und ein Spieler, der nicht im Urlaub, also der war nicht aufgestellt. Ja, so. Und habe das den Trainer geschrieben. Der ist dann zum Schiedsrichter gegangen, hat gesagt, du, uns ist hier ein kleiner Fehler passiert. Der Spieler mit der Nummer 12, der hatte dann auch schon 4 Tore geschossen oder so. Der steht jetzt hier leider nicht drauf, weil der das da vergessen hat, also ein Klickfehler sozusagen. Da hat der Schiedsrichter gesagt, okay, für den anderen Trainer kein Problem, für mich kein Problem. Ich mache einen kurzen Vermerk im Spielbericht. Und dann sollte das erledigt sein. Und dann habe ich sonntags, muss man auch noch dazu sagen, am Sonntag dann das Sportgerichtsverfahren dazu bekommen. Unerlaubter Einsatz eines Spielers, was regeltechnisch absolut so ist. Ja, so steht es halt im Regelwerk drin. Wer nicht gemeldet ist, ist dann eben unerlaubt. Mhm. Und ich habe dann dazu auch Stellung genommen, habe das erklärt, auch mit meiner beruflichen Situation, dass das jetzt halt ein bisschen unglücklich war. Ich auch neu bin sozusagen und ich auch bereit bin zu spenden, zu bezahlen. Also gebt mir eine Strafe. Ja, also nein. Das Spiel wird 3-0 für den Gegner gewertet und ich muss jetzt meinen Kindern beibringen, dass sie das Pokalspiel Spiel
eigentlich gewonnen haben.
Hoch ja. gewonnen haben, dass sie heraus sind. Ne?
Und man muss ja sagen, der Spieler, der eingesetzt wurde, der aber nicht angeklickt wurde, hat ja eine Spielberechtigung. Also der ist jetzt keiner, den wir auf der Straße eingesammelt haben und gesagt haben, du darfst, sondern der durfte theoretisch spielen, wurde nur nicht angeklickt.
Genau, und das waren dann so Punkte, wo ich für mich gemerkt habe, ich bin stressresistent, ja, also, aber ich kann mir vorstellen, dass auch wenn es ja zum Beispiel noch Stress gibt von den Eltern, also ich bin sehr gut in der Kommunikation mit unseren Eltern, wir sind echt so eine geile Gemeinschaft, ja, aber ich kann mir vorstellen, wenn das nicht so ist, ja, wenn man vielleicht neu reinkommt und dann noch vielleicht so, ja, taugt der denn was, ne, und dann passieren dir solche Fehler, dass das auch dann irgendwie komplett nach hinten losgehen kann, dass der Trainer dann sagt, gut, dann ich schaff das nicht, ich mach das nicht, ne, so.
Und naja, und das darf uns ja gerade nicht passieren. Ne? Also ich sag mal, das ist eine wirklich wichtige Rückmeldung, zu sagen, wenn wir Trainerinnen und Trainer finden, dann müssen die aber auch so ausgestattet sein mit Wissen und Informationen, dass sowas nicht passiert. Es wird für die Regel schon einen Grund geben, das will ich gar nicht in Frage stellen. Und ich bin auch weit davon entfernt, mich irgendwie in Sportgerichtsverfahren einzumischen. Aber ich finde, so mit einem gesunden Menschenverstand daran zu gehen, und zu sagen, das ist die Regel, das hier ist gerade passiert, muss ich das jetzt wirklich untersagen oder ne, findet man nicht auch einen Weg, wie man damit umgehen kann im Sinne der Kinder und Jugendlichen, die wir beim Sport haben. Das ist so ein bisschen ja mein Wunsch. Ne? Das ist nichts, was man irgendwie anordnen kann. Aber ich sag mal, wenn ich dann schon jemanden habe, der bereit ist, als Trainer da anzutreten, dann muss ich auch nicht eine Strafe verhängen, sondern dem vorher sagen, welche Fristen da einzuhalten sind. Gerade wenn es neue Leute sind, ne, die das noch nicht 30 Jahre lang machen.
Ja, weil wie ist es meistens? Also bei uns war es so, unsere Kinder haben angefangen, Fußball zu spielen.
Mhm. Oh, ja, kein Trainer mehr da, ja kein, wer macht's?
Wer möchte, ja. Wer ist der Idiot, der die Hand hebt? Keiner, dann du, komm, ab. Ja. Und dann fängst du an, dann arbeitest du dich da ein. Aber gerade denen muss man, glaube ich, wirklich Hilfe geben.
Ja.
Und auch eine gewisse Kulanz, glaube ich, zusprechen. Und schon gar nicht auf dem Rücken der Kinder irgendwelche Sportgerichtsurteile oder sowas, ne?
Nee. Naja, das ist so, ich glaube, wenn wir hingehen und sagen, okay, es gibt so Regeln, die sind klar, es gibt Paragraphen, die sind klar, aber vielleicht, dass wir hingehen und sagen, okay, für bürokratische Fehler oder Formfehler von Erwachsenen dürfen nicht Kinder bestraft werden, genau. Dann haben wir eigentlich schon so einen Grundsatz, der dann auch einen gewissen Spielraum erlaubt. Ja. Ne? So. Und ich habe mich auch mit Trainern unterhalten darüber, die gesagt haben, ja, es ist aber richtig so. Ne? Also du hast da jetzt diesen Fehler gemacht und das muss dann auch so und dafür gibt's das und blablabla. Ne? Also die Meinung gibt's auch.
Aber wie gesagt, ne, es sind die Kinder dann diejenigen,
die darunter leiden. Dann,
genau, ne? Die das ausbaden müssen. Ne? Und die müssen so eine Fristen erst recht nicht im Kopf haben.
Absolut, ja.
Aber es ist nochmal eine gute Rückmeldung, weil ganz häufig begegnet mir ja, dass man sagt, ja, wir müssen Bürokratie abbauen. Dieses Schlagwort an sich hilft mir nichts. Mhm. Ich brauche immer konkrete Beispiele, mit denen man wirklich sagt, also da ist die und die Situation gewesen, das kann doch nicht richtig sein. Und auch, also Unternehmer wissen auch ganz viele Beispiele, aber man muss es so konkret wie möglich dann auch formulieren und transportieren, weil dieses Stichwort an sich erstmal nicht hilft.
Gibt es, ich meine das irgendwann mal gehört zu haben, passt eigentlich gar nicht her, aber gibt es ein Bürokratieabbaumelderportal oder sowas?
Naja,
wo ich als Bürger sagen kann, das ist mir aufgefallen oder als Trainer oder als Unternehmer oder was auch immer?
Also es gibt auf jeden Fall bei Unternehmern beispielsweise die Aufforderung dann aus dem Wirtschaftsministerium, nennt uns mal Bereiche, in denen es zu bürokratisch ist. Wir sind mit der Wohlfahrt gerade unterwegs, was so Behindertenhilfe angeht. Wo läuft was wie zu bürokratisch? Und wir haben uns im Kabinett vorgenommen, kein Gesetz kann mehr durchs Kabinett gehen, wenn nicht drinsteht, wie dieses Gesetz zum Bürokratieabbau innerhalb der Verwaltung und nach außen im Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern beiträgt. Das führt natürlich nicht von heute auf morgen gleich zu einem Bürokratieabbau, aber alles, was an Gesetzen neu jetzt dazukommt, muss diesen Anspruch erfüllen. Mhm. Denn letztlich schaffen wir es als Verwaltung auch nicht mehr, also immer mehr und höher und die Standards weiterzuentwickeln, weil auch das Personal dafür da sein muss, die sowas umsetzt. Und dazu brauchen wir aber auch eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, also wenn es um Fördermittel beispielsweise geht. Also wenn ein Verein irgendwie für 500 Euro was anschafft, dann ist der große Wille, den wir jetzt im Sportministerium und auch in der gesamten Landesregierung haben, zu sagen, wir stellen die Richtlinie so auf, dass wir ein gewisses Vertrauen haben, dass damit auch vor Ort was Vernünftiges passiert und nicht wie bisher, dass man dann noch 20 Seiten danach ausfüllen muss und wir noch eine Kontrolle danach machen, wofür sind die Fördermittel dann tatsächlich eingesetzt worden. Na klar, hat man dann sicherlich auch mal ein schwarzes Schaf dazwischen. Aber das müssen wir gesamtgesellschaftlich ausdiskutieren und eben auch aushalten, dass da mal jemand Schindluder mit betreibt, wenn aber 99,8% die Mittel wirklich in dem Sinne einsetzen. Und ich erlebe das Ehrenamt eher so, dass die Leute sagen, Mensch, wir kriegen nur 5 Tore gefördert, wir brauchen aber 6. Komm, das mache ich noch selber dazu. Und nicht umgedreht, dass die Leute sagen, oh, jetzt habe ich Förderung für 5 Tore gekriegt, davon kaufe ich nur 2.
Ich kann das und es ist auch kein, ich muss ganz ehrlich sagen, für das Hallenmasters habe ich auch Fördermittel von der Ehrenamtsstiftung bekommen. Mhm. Du fühlst dich dabei nicht gut. Also ich kann da nur von mir reden. So, das ist wie so ein bisschen, du bist ein Bittsteller, klar, bist du auch, weil du sagst, ich möchte gerne Geld haben. Aber auch so beim Ausfüllen des Formulares, des Antrages und auch im Nachgang, wo du dann nochmal 4, 5, 6 Seiten mit jedem Cent nachgewiesen und Fotos und Broschüren und alles, was du gemacht hast, bitte einreichen. Wo ich mich frage, sitzt da wirklich jemand und guckt sich jetzt an, was ich zurückschicke? Und ja, es fühlt sich so an wie so ein Kreditvertrag, als wenn ich ein Haus kaufe, wo ich sage, ich möchte nur für mein ehrenamtliches Projekt bitte ein bisschen Unterstützung, weil alleine kriegen wir es nicht gewuppt.
Also eine gewisse Kontrolle muss es schon definitiv geben, ne? Man geht mit Steuergeldern da um, aber die Frage, müssen wir dann wirklich alles nochmal mit Foto belegen und genau schreiben und wie viele Stunden und ich glaube, das müssen wir nicht. Da können wir schon ganz viel Zeit auch für das Ehrenamt wieder freischaufeln. gehört dann aber dazu, wenn irgendwo mal auffällt, da ist was schiefgelaufen, dann dürfen nicht die Rufe nach, oh, wer hat das, keiner kontrolliert? Sind da nicht 30 Bilder abgefordert worden und noch 5 Berichte? Na, das kann ja wohl nicht sein. Also wir brauchen da auch eine gewisse Bereitschaft zu sagen, okay, das Ehrenamt braucht eine Unterstützung. Wir wollen das nicht so bürokratisch gestalten. Dann müssen wir es auch aushalten, wenn das irgendwo vor Ort mal schief geht.
Ich bring mal den Break, weil wir haben nur eine begrenzte Zeitfenster. Du bist eine gefragte Frau. Ich glaube, du musst heute nach Grimmen.
Nach Kriewitz zu einem Bürgerforum.
Ist doch fast. Wir haben noch 10 Minuten. Ich stelle mal eine ganz provokante Frage. Braucht es Ergebnisse im Breitensport?
Ja, doch. Es braucht Ergebnisse im Breitensport. Also wir haben ja vorhin gesagt, wir müssen die Kinder erstmal ranführen und da darf es nicht so viel Druck geben. Ich glaube aber letztlich kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man sagen muss, also das sind die Sport machen, um sich zu bewegen und Freude zu haben. Und das sind die Breitensport betreiben, eine Liga bestücken wollen, vielleicht weitergehen können, sogar irgendwann in den Profisport. Und deswegen würde ich das ganze Sportfeld so dreiteilen. Also wir brauchen diejenigen, denen wir erstmal Freude an der Bewegung vermitteln. Wir brauchen den Breitensport, der auch Ergebnisse und Wettkämpfe und solche Dinge braucht. Und wir brauchen den Profisport, der eben dann irgendwann zum Beruf werden kann.
Jetzt erzähle ich mal einmal aus ganz so schnell wie es geht, aus eigener Erfahrung der letzten 7, 8 Jahre Trainer sein. Meine Mannschaft bestand aus einer Hälfte Spieler, die völlig leistungsorientiert war, die es wahrscheinlich nie in den Profifußball schaffen werden. Das ist denen auch allen bewusst, aber die trotzdem sehr leistungsorientiert waren. Und die andere Hälfte hat dann in meinem Sinne dieses klassische, ich möchte mich bewegen, ich bin auch dabei. Wie kriege ich das übereinander? Also, weil da kämpfe ich an vielen Baustellen. Ich muss die Spieler in irgendeiner Art und Weise trotzdem als Mannschaft zusammenkriegen und kann natürlich dem Leistungsorientierten nicht sagen, heute lassen wir mal den kleinen Max Müller spielen, weil der ist immer fleißig beim Training dabei. Du hast viel besser trainiert und kannst, aber und du hast natürlich die Eltern, ganz großer Part, der für die ist das eigene Kind immer der nächste Profi gefühlt und sie wissen es eh immer alle besser, aber wie kriege ich das übereinander gelegt? Also vielleicht hast du da einen Tipp für unsere.
Nee, also ich glaube, die eine Lösung wird es dafür nicht geben. Das ist wirklich schwierig. Gerade in so einem Mannschaftssport, dann noch alle bei der Stange und bei Laune zu halten, wird mir jetzt eine Lehrerin und ein Lehrer genauso erzählen. Stimmt. Die bringe ich, ne? Das Mathe-Ass weiter, dass es zur Mathe-Olympiade oder wohin auch immer geht und derjenige, der Nachhilfe braucht, aber auch nicht zu kurz kommt. Also es ist wirklich, das ist die schwierigste Aufgabe, glaube ich, die so ein Trainer zu erfüllen hat, so eine Truppe da zusammenzuhalten. Und ich kann mir das nur vorstellen, dass man dann das System so durchgängig und durchlässig hat, dass man irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt eher die Freizeittruppe. Ja. Wo gehen jetzt meine 2 Leistungsträger hin? Oder umgedreht, ich habe hier 10 Leistungsträger, was mache ich mit den 2, die eher freizeitorientiert sind? Also ich glaube, da muss man sich in so einer Stadt wie Schwerin mit mehreren Vereinen helfen. Bei mir auf dem Dorf, da gibt es einen Verein. So, und da sind alle. Und da ist dann die Frage, ne, ab wann gebe ich als Trainer dann auch jemanden woanders hin ab, um ihn weiter zu fördern? Das ist die schwierigste Aufgabe, die wir haben.
Wenn sie es dann wollen. Also das kommt ja noch dazu. Wir waren oder sind so eine verschworene Gemeinschaft. Da kam nie jemand auf den Gedanken,
zu sagen, ich gehe in eine andere Mannschaft.
Benennen wir es ja, der FC Mecklenburg ist ja der Vorzeige Fußballverein in Schwerin, wo du dann sagst, das ist der nächste Sprung in deiner Entwicklung. Da hat nie einer mit dem Gedanken gespielt. Nein, wir sind Neumühler, wir wollen hier in der Truppe zusammenbleiben. Aber trotzdem war das die größte Hürde immer.
Ja, aber das ist auch schon, also wir machen über den Landessportbund ja so einen Bewegungscheck in den Schulen. Ja. Das hat letztlich genau die gleiche Aufgabe. Also einmal zu gucken, wo sind die wir erstmal an einen Verein ranführen müssen, die wir unterstützen müssen, die da auch nicht die Leistungsträger werden, sondern die sich einfach bewegen sollen. Und umgekehrt können wir es garantieren, dass wir diejenigen, die wirklich toll sind, auch sehen und fördern und ihnen irgendwann sagen, Mensch, jetzt musst du aber den nächsten Schritt in Verein XY machen, egal wie sehr du dich hier wohlfühlst.
Ich sehe, wir brauchen noch einen zweiten Termin.
Definitiv.
Weil wir haben wirklich so viele Türen aufgemacht, wo wir gerne noch reinschauen dürfen. Aber wenn jetzt jemand, so wie ich, so ein Erlebnis hat, ja, wo er sagt, okay, ich komme jetzt beim Landessportbund nicht weiter, ich komme da nicht weiter, wie erreicht jemand eine Sportministerin?
Also das Gute ist ja, in Mecklenburg-Vorpommern trifft man sich irgendwie überall. Also entweder spricht man die Sportministerin an, indem man sie bei einer Sportveranstaltung sieht, Dafür bin ich auch da und auch sehr dankbar. In Schwerin ist alles klar, wo das Sportministerium ist, das finden alle. Da ist man telefonisch per E-Mail mit der Bitte, ne, einen Termin zu vereinbaren oder schon mal eine Mail zu schicken. Natürlich auch schnell dabei. Das kann mein Kollege aus Nordrhein-Westfalen natürlich so nicht sagen bei 17 Millionen. Aber ich bin sogar sehr dankbar, wenn ich solche Rückmeldungen bekomme. Denn es bringt mir ja nichts, im Land unterwegs zu sein und zu sagen, Mensch, da läuft aber alles ganz super. Und tatsächlich merke ich, wir haben irgendwann immer weniger Trainerinnen und Trainer. Wir finden immer weniger Leute, die bereit sind, so einen Übungsleiterkurs überhaupt zu machen. Woran liegt das denn? Und deswegen sind das ganz wichtige Rückmeldungen. Also ich bitte darum, egal wo ich unterwegs bin, mich auch immer anzusprechen.
Okay. Es sollen jetzt nicht 90.000 Ehrenamtler eine E-Mail schicken morgen?
Na, alle an Jan.
Alle.
Ja, genau. Genau. Ne? Ja. Also ist schon jemand im Ministerium, der die dann bearbeitet. Ja. So ist es nicht. Ne?
Steffi, gibt es, verfalle ich dir schon wieder
ins Wort?
Es Momente, wo die Sozialministerin mit der Gesundheitsministerin und der Sportministerin nicht einer Meinung ist?
Ja, ganz häufig, wenn es ums Geld geht.
Ja.
Also es ist natürlich eine bestimmte Anzahl von Finanzmitteln in so einem Ressort zu verteilen. Und natürlich gibt es da Wünsche des Sports, Wünsche der Gesundheits- und der Sozialbereiche. Und da bin ich schon manchmal mit mir selber im Hadern, wo setzen wir jetzt was wie am besten ein. Ich glaube aber, an der Masse der Tage bin ich eher glücklich, dass alle diese drei Funktionen in einem Ministerium und in mir vereint sind, weil das eher so ist, dass man den Mehrwert daraus ziehen kann. Aber ja, es gibt schon solche Runden, wo die Sportministerin gern sagen würde, so, da brauchen wir jetzt aber eigentlich das Geld. Und die vernünftige Sozialministerin sagt, nee, also erst um dieses große Problem kümmern und dann das nächste. Also ja, das ist spannend, kann ich mir durchaus vorstellen. So die Zeiten. Mhm.
Okay, das beantwortet auch schon eine Frage. Was macht eigentlich eine Sportministerin? Zum unter anderem die Gelder dann auch verteilen.
Naja, nicht wirklich verteilen. Also die Gelder bekomme ich ja über den Landtag, aber bei uns muss dann im Haus sichergestellt werden, wenn es ein Förderprogramm gibt, wie sieht so eine Richtlinie aus? Wie bringen wir die Informationen an die Leute? Wie kann man Anträge stellen? Sowas ist natürlich wichtig. Ich bin sportpolitisch auch auf Bundesebene unterwegs. Also wenn es darum geht, Mecklenburg-Vorpommern will sich für Olympia bewerben, dann ist natürlich meine Aufgabe, bei den anderen Hauptstandorten für Segeln in Mecklenburg-Vorpommern die Werbetrommel zu rühren. Und also auch insgesamt natürlich den Kontakt zu den Verbänden, zum Landessportbund zu halten und dann auch eben ansprechbar zu sein für den Breitensport.
Ich fand, das waren gute erste 50 Minuten. Das muss man sagen. Wir sind heute leider begrenzt. Wir sind, glaube ich, nicht auf die Frage eingegangen, wie professionell darf Breitensport sein, in dem Sinne, wie man es, wie wir es uns vielleicht inhaltlich wünschen. Aber ich finde, das war ein sehr guter Einstieg und ruft nach Teil 2.
Genau.
Weil als Schirmherrin des HWP Hallenmasters, muss man ja auch einfach sagen, bist du auch so ein bisschen im Thema, wie professionell wir versuchen, als kleiner Breitensportverein solch eine Veranstaltung zu organisieren. Und
sehr erfolgreich. Nicht nur versucht, sondern sehr erfolgreich damit seid. Aber also da fallen mir jetzt auch zig Dinge schon wieder ein zu dieser Frage. Wir müssen wirklich einen zweiten Teil nochmal ranhängen. Es nutzt alles nichts. Hat mir großen Spaß gemacht, aber ich habe auch noch viel mit euch zu besprechen.
Das glaube ich nämlich auch, weil ich brauche eine Antwort darauf, wie geht es mit dem HWP Hallenmasters weiter.
Ja.
Weil der Breitensportverein sagt, das ist uns zu professionell, da wollen wir nicht, da sehen wir uns nicht weiter, dass das Ding weiter funktioniert.
Wahnsinn.
Das heißt, jetzt stehst du da als derjenige, der den Hut auf hat und kommst nicht weiter.
Mhm. Also nächste Tür aufgemacht.
Tür aufgemacht.
Genau.
Wir schreiben uns alles auf und gucken, dass wir in naher Zukunft in dieser illustren Dreierrunde nochmal zusammen sind.
Genau, was ist immer eingeblendet, sonst Fortsetzung folgt.
Genau, das ist Teil 1.
Wunderbar.
Ja, Stefanie, vielen Dank.
Na, ich danke euch, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Schön.
Vielen, vielen Dank. Wir können so einen Querverweis machen. Auch du hast ja einen eigenen Podcast, die Drese. Unregelmäßig, richtig, Jan? Also, wobei, wann wird regelmäßig und wann nicht? Aber er kommt immer mal wieder. Eigentlich monatlich.
Genau.
Aber
einmal im Monat und wir versuchen schon, auch über Sportpolitik zu berichten, aber eben die ganze Bandbreite des Ministeriums auch darzustellen.
Sehr gut, das verlinken wir Robert mal.
Das verlinken
ich glaube, wir sind technisch da in der Lage, da mal zu zeigen, was die Ministerin in ihrem Podcast zu erzählen hat. Also ich finde es immer wieder spannend, weil auch ihr habt tolle Gäste da, muss man immer wieder sagen.
Ja, und es ist eben eine gute Art, über so einen Podcast auch mal über dröge politische Themen auf eine andere Art zu informieren.
Richtig.
Gut, dann Dankeschön.
Vielen, vielen Dank, ja.
Gute Fahrt jetzt.
Nach Riebitz.
Ja.
Was gibt's da?
Ein Bürgerforum, also im Endeffekt auch die Möglichkeit für Vereine vor Ort zu sagen, wo ihnen der Schuh drückt, was sie gern verändert haben wollen. Also mit solchen Formaten bin ich auch im Land
unterwegs. Das ist also ein themenoffenes.
Genau.
Okay, sehr gut. Ja. Nehmen wir also auch mit raus, beteiligt euch an Bürgerforen, wenn es die vor Ort gibt.
Genau.
Punkt. In diesem Sinne, alles Gute.
Danke.
Bis bald.
Bis zum
zweiten Teil.
Gut, tschüss.
Ciao.